Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Auf ein Wort. Frauen aus suchtbelasteten Familien, ein persönlicher Heilungsweg. Ich suche dich als Gesprächspartnerin für mein neues Coaching-Programm. Diese Titelzeile aus einem Flugblatt hat mich neugierig gemacht und ich habe den Kontakt zu Nadja Mönch gesucht. Die nächsten Infos, mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen, das hinterlässt Spuren. Viele merken das erst viel später, oft dann, wenn das Leben irgendwie schwer, leer und orientierungslos wirkt. Themen wie Selbstzweifel, das Gefühl von Getrenntsein oder der ständige Wunsch nach Anerkennung begleiten einen oft unbemerkt durchs Leben. Doch es gibt Wege, das zu verstehen und zu heilen. Nadja Mönch hat ihr Leben grundlegend verändert und coacht jetzt Frauen, die mit süchtigen Eltern aufgewachsen sind. Wie? Darüber wollen wir reden. Hallo Nadja, ich freue mich sehr, dass du uns Einblicke gewähren willst und ich weiß, dass du medienerfahren bist, aber kannst du dich kurz vorstellen?
Hallo Burkhard, wie schön hier zu sein. Ich freue mich und ja, sag schon mal vorab danke auf jeden Fall. Genau, ich bin, wie du sagst, aufgewachsen mit einer alkoholkranken Mama, was viel mit mir gemacht hat. Ich bin dann teils auch mit meiner Schwester, bei meinem Papa aufgewachsen und seiner neuen Frau, weil es sehr schwierig war, besonders als ich sehr klein war. Und genau, bin ich viele Wege gegangen, habe beruflich Journalismus gemacht, bin da in den Medien unterwegs gewesen als Filmemacherin, habe Dokumentarfilme und Reportagen gemacht, was Freude gemacht hat und da auch dieses Thema des Alkohols immer wieder kam. Und ja, habe auch Therapien gemacht, bin viele Wege gegangen, die mir sehr geholfen haben, die ich jetzt zusammenbringe. Und ja, ich lebe seit 3 Jahren im Van, bin damit unterwegs und momentan in einem gelben Postbus.
Auf Bus und dein jetziges Leben komme ich nachher nochmal zurück. Jetzt steige ich mal ganz ohne Vorwarnung ins Thema ein. Du bist mit deiner alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Wann hast du zum ersten Mal bewusst gespürt, dass das etwas mit dir macht?
Das ist eine total wichtige und spannende Frage, weil ich da nämlich selber erst vor kurzem einen Erkennungsmoment dazu hatte, dass die meisten Frauen einfach gar nicht realisieren, dass das, wie sie sich fühlen und was mit ihnen passiert, den Zusammenhang hat mit der Kindheit, mit den alkoholkranken Eltern. Und so war das bei mir nämlich auch. Mir ging es lange schlecht und ich habe irgendwie gar nicht so richtig verstanden, warum, bis ich Mitte, Ende 20 war. Da war ich schon mitten in meiner ersten längeren Therapie, bis mir das irgendwie so aufgegangen ist, dass das ja Zusammenhänge hat. Und genau, das fand ich sehr spannend und es war auch ein extrem wichtiger Moment.
Du sagst, dass du erst sehr spät gemerkt hast, wie sehr das deine Kindheit geprägt hat. Wie war dieser Erkenntnisprozess bei dir? Und mich beschäftigt auch die Frage, welche Folgen hattest du als junge Erwachsene am stärksten gespürt? Ich meine damit emotional, körperlich oder auch in deinen Beziehungen.
Der Erkenntnisprozess war spannend, schmerzhaft und heilsam. Also sehr ganzheitlich tatsächlich, weil ich irgendwie erstmal verstehen musste, Was ist denn eigentlich los mit mir, weil ich halt lange auch dachte, es ist normal, mich einfach so zu fühlen, wie ich mich fühle. Und ich kriege manche Dinge vielleicht einfach so nicht auf die Reihe oder ich habe zu wenig Disziplin zum Beispiel. Und dann war das irgendwie sehr hilfreich zu verstehen, dass es irgendwie jetzt nicht an mir liegt, sondern dass das Auswirkungen sind aus meiner Kindheit. Und dann bin ich auch immer tiefer in das Thema so eingestiegen und habe dann viele Dinge auch einfach verstanden, so ne, in der Kausalität einfach. Und so ganz konkret gesagt, hatte das für mich irgendwie Auswirkungen in einer wiederkehrenden, teils echt schweren Depression, Essstörung, Körperwahrnehmungsstörung und vielen Ängsten tatsächlich auch. Und das ist ein sehr ganzheitlicher Weg, der auch sehr lange geht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der für mich zu Ende ist, sondern ich würde sagen, dass ich sehr viel für mich auch verstanden und aufgelöst habe schon und da Dinge auch in mir geheilt sind. Aber ich auch immer wieder merke, dass diese Auswirkungen ja doch auch noch da sind. Und gerade in Beziehungen zum Beispiel, ne, irgendwie auch eine Angst, dass Menschen einfach weggehen und eine Unsicherheit in Emotionalitäten ist für mich auch immer noch ein Thema. Also, aber ich kann halt einfach auch anders umgehen als früher und habe mich sehr viel besser verstanden und auch die Themen, die da dazugehören. Und das ist auch das, was so einen Weg auch ausmacht. Genau. Und heute geht es mir auf jeden Fall sehr viel besser als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Du hast viele Jahre als Filmemacherin gearbeitet und auch über das Thema Sucht berichtet. Wie sehr war das damals noch deine Geschichte?
Also es ist und wird auch immer meine eigene Geschichte bleiben, weil es mich auch einfach so nachhaltig beeinflusst hat, dass es mich einfach auch zu der Frau macht, die ich heute bin. Und damals war ich aber einfach noch an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und auch an einem anderen Punkt mit den Themen, die das für mich mitgebracht hat. Tatsächlich ist es mir damals noch sehr viel schwerer gefallen, über meine eigene Geschichte zu sprechen, weil ich auch damit negative Erfahrungen gemacht habe, insbesondere in der Schule, dass ich dann ausgelacht wurde oder auch gehänselt wurde als die, deren Mutter immer besoffen ist und so, was hart ist, so, ne? Und dann jemandem was anzuvertrauen und dann dafür noch gehänselt zu werden, ist natürlich bitter gewesen für mich und deswegen, ja, ist es nicht so einfach gewesen. Und mir hat es aber auch geholfen, anderen Menschen die Möglichkeit ge zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Und ihnen eine Plattform zu geben, damit auch und damit auch über meine eigene zu sprechen und damit offener werden zu können, neben der therapeutischen Arbeit auch.
Ich unterstelle immer, dass jeder Mensch zur Veränderung ein Schlüsselerlebnis benötigt. Gilt für den Suchtkranken selbst, aber auch für sein Umfeld. Gab es denn bei dir einen Schlüsselmoment, in dem du gemerkt hast, ich muss selbst heilen, nicht nur erzählen?
Finde ich gut, dass du das sagst. Ich denke das ähnlich und ich denke, dass Schlüsselerlebnisse aber oft auch einfach mit so einem großen Knall einherkommen, aber ich denke, sie können auch ganz leise sein. Und bei mir war das tatsächlich auch eher leise, dass einfach dieses Gefühl in mir, es ist was nicht okay, ich möchte und brauche auch Hilfe, größer wurde und ich angefangen habe, auf diese Stimme in mir zu hören und ihr Raum gegeben habe und habe mir dann Hilfe gesucht. Und das war tatsächlich, bevor ich angefangen habe, diese Filme zu machen. Genau, also da war ich dann schon ein Stückchen weiter auf meinem eigenen Weg, als ich dann angefangen habe, diese Filme zu machen. Und für mich war auch ein ganz wichtiger Punkt noch dann zu merken, ich kann nicht im Außen heilen, sondern nur im Innen. Also ich kann noch so viele Jahre zu einer Therapeutin gehen und mit der irgendwie einmal die Woche mich treffen. Wenn ich nicht dazwischen an meinen Themen arbeite, dann wird das auch nichts. Also es ist halt immer eine Arbeit mit sich selbst und das Heilen kommt aus dem Innen. Das ist ganz wichtig und das war für mich auch so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, deswegen wollte ich den noch mit erzählen.
Du hast verschiedenste Heilungswege ausprobiert, von Therapie über Yoga bis hin zur Pflanzenheilkunde. Was hat dich denn auf diesem Weg am meisten überrascht?
Am meisten überrascht, beziehungsweise auch am meisten geholfen, hat mir die Tiefe, die Yoga und die Natur haben. Also ich habe Yoga natürlich auch, wie das hier bei uns oft so ist, einfach kennengelernt als eine Körperübung, die mir wahnsinnig viel gegeben hat in der Verbindung zu meinem Körper, in dem Spüren können, in dem Wahrnehmen, in dem Grenzen finden, wahrnehmen und setzen können. Und einfach diese Tiefe, die das hat. Deswegen habe ich auch, dann bin ich dann noch tiefer eingestiegen, dann in die psychologische Yoga-Therapie. Genau, weil das einfach Wahnsinn ist, wie tief das ist und was es einfach macht, raus aus dem Kopf ins Fühlen zu kommen. Das finde ich auch ganz wichtig. Und ja, die Verbindung zur Natur hat mich da auch sehr überrascht, wie erdend das ist und wie es auch gehen kann, sich dann verbunden zu fühlen, wenn man das aus der Kindheit nicht kennt. Eigentlich kann ich auch sagen, dass mich sehr überrascht hat, wie viele Dinge es gibt, die ich selber machen kann, die mir helfen, die ich so kennengelernt habe, umso mehr ich mich auch damit beschäftigt habe. und dass ich total gut in eine Eigenverantwortung gehen kann und nicht abhängig bin aus dem Außen, dass jemand mir hilft oder mich heilt, sondern dass es Wege gibt, dass ich das selber kann. Und das, finde ich, ist so eine Selbstermächtigung, was auch extrem wichtig ist.
Nadja, du bringst die Dinge toll auf den Punkt. Ich hoffe für unsere Zuhörer, dass ich nicht zu kompliziert frage, aber wie würdest du heute den Zusammenhang zwischen Sucht, seelischen Bedürfnissen und fehlendem Urvertrauen beschreiben?
Nein, du fragst nicht zu kompliziert, alles gut. Ich verstehe auf jeden Fall deine Fragen und ich finde sie gut und wichtig und ich denke, dann werden die Zuhörer sie auch verstehen. Also ich würde diese Frage mal beantworten aus der Sicht der Tochter einer Alkoholkranken, weil ich glaube, diese Frage könnte man sonst nämlich auch aus der Sicht anderer Angehöriger oder der Mutter betrachten. Aber für mich stellt es tatsächlich was ganz Wichtiges dar, weil als Kind eines alkoholkranken Elternteils war einfach nie Raum für meine Bedürfnisse in meiner Kindheit oder nur extrem selten, weil sich natürlich das Leben um die Erkrankung und den Alkoholismus gedreht hat und die Sucht, was ja auch was ist, was man kennt, so in der Co-Abhängigkeit, im Drehen des Umfeldes um die Sucht einfach, ne? Und die Kinder, Alkoholkranke heißen auch nicht umsonst vergessene Kinder, weil die einfach untergehen ganz oft. Und wie ist da dann Raum für die Bedürfnisse von Kindern einfach, ne? Und das fehlte auch bei mir oft. So habe ich zum Beispiel dann auch nur wenig gelernt, was sind denn meine Bedürfnisse und wie kann ich für die einstehen? Und das war wichtig, das zu lernen. Und darauf, dass meine Mutter das nicht so konnte, hatte ich einfach auch kein Urvertrauen. Und das ist auch immer noch schwer für mich, so, ne? Weil die ersten 3 Lebensjahre einfach das sind, die sehr prägen und so ein Vertrauen in die Welt geben, dass alles gut wird und dass man einfach gute Dinge auch erlebt und das Nervensystem sich auch regulieren darf. Und das war lange nicht so und das ist auch manchmal immer noch Thema. Und da hat mir zum Beispiel auch oder hilft mir nach wie vor auch sehr die Verbindung mit der Natur, weil die Natur was hält und mich verbunden fühlen lässt und mir einfach so eine Art Urvertrauen auch einfach geben kann. Und das ist wahnsinnig wertvoll.
Was bedeutet diese Erkenntnis konkret für deinen Alltag, deine Beziehungen und vor allem für deine Entscheidungen?
Für meinen Alltag bedeutet das ganz oft, dass ich sehr viel mache und gut darauf schauen muss, Grenzen zu setzen im Umgang mit mir und eben auch im Pausen machen. Also, dass ich da gut auf mich achte und auf mich schaue und mich auch nicht überfordere und zu viel mache, wozu ich ehrlicherweise neige. Aber ich arbeite einfach auch gerne zum Beispiel und darf aber auch Pausen machen einfach und wahrnehmen, wie wertvoll die sind und dass auch eine Liebe da ist und eine Wertschätzung. Pausen. Und für meine Beziehungen bedeutet das, dass ich auf jeden Fall mich oft reflektiere und auch immer noch Triggerpunkte habe oder sie auch wiederkommen, ne? Wo ich irgendwie merke, okay, da ist noch was noch nicht so ganz geheilt oder das kommt daher, ich brauche da vielleicht mehr Stabilität oder ein bisschen länger oder für mich fühlen sich Dinge vielleicht gleich schlimmer an, als sie eigentlich sind, aufgrund dessen. So, und das einfach liebevoll auch anzunehmen und es nicht wegzumachen, sondern auch zu sagen, okay, das ist halt auch einfach so. Und das eben auch meinen Freunden und meinem Partner verständlich zu machen, dass sie das auch wirklich verstehen, woher das kommt, damit das, also ich will nicht überreagieren, aber manche Dinge fühlen sich einfach intensiver an und dann braucht es einfach da noch einen Moment mehr und ein Verständnis für mich selbst und auch ein Verständnis von den anderen für mich einfach, was das mit mir gemacht hat. Und für meine Entscheidung bedeutet das auch, dass ich, oder das trifft eigentlich auf alles drei auch zu, dass ich immer wieder mich mit mir verbinde und schaue, okay, was tut mir jetzt gut und was möchte ich und wie möchte ich das auch machen, so, ne? Und ich habe gelernt, einfach meiner Intuition zu vertrauen und die ist für mich ein ganz wichtiger Kompass, meine Intuition und mein Herz in meinem Leben geworden und das auch ohne von außen.
Seit 3 Jahren lebst du im Van. War das für dich ein radikaler Befreiungsschritt oder bist du da so langsam reingewachsen?
wie wichtig dieser Schritt war, mein Leben komplett zu verändern, was ja eigentlich hinter dem steckt, in den Van zu ziehen und alles umzukrempeln, war, dass das ein wirklich ganz starkes Einstehen für mein Bedürfnis und meine Wünsche war, so leben zu wollen und auf Reisen zu gehen und einfach auch minimalistisch zu leben. Und deswegen, das ist mir in dem Moment gar nicht so bewusst geworden, als das passiert ist, sondern mit der Zeit, dass das auch ein Ich stehe zu mir und ich festige Sein in mir und das, was ich bin und wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Und das ist was extrem Wertvolles gewesen auf meinem Weg.
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Warum liegt dir das Coaching für Frauen mit süchtigen Eltern so am Herzen?
Ich habe einfach auf meinem Weg so viele tolle Dinge kennengelernt, die mir so wahnsinnig viel geholfen haben, die einfach viele gar nicht so kennen, ne? Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht immer schwer sein muss, dass es oft schwer ist, aber es auch gut und leicht sein kann, zu helfen und Dinge zu haben, die auch einfach sind. So, ne? Wenn es zum Beispiel morgens schwer fällt, aufzustehen. Und dann einfach der Griff auf den Nachttisch und da steht ein ätherisches Öl, was total kraftvoll ist und mir dann hilft, besser aufzustehen. Und ich weiß auch, wie schwer es manchmal sein kann, das alleine zu machen und wie wertvoll es ist, wenn einfach eine Hand da ist, die wertfrei sagt, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Und deswegen möchte ich das gerne machen, weil wir sind nicht alleine und wir müssen das nicht alleine machen. Und Dinge alleine zu machen, ist was Ganze häufig so ist, dass wir als Kinder von Suchtkranken das gelernt haben, dass wir alles alleine machen und die Verantwortung haben müssen. Aber nein, müssen wir nicht. Und deswegen möchte ich gerne da auch da sein.
Das klingt unglaublich interessant. Gibt es häufige Themen und Wiederholungen, die dir regelmäßig in deiner Arbeit begegnen?
Was mir immer wieder begegnet, ist, dass Menschen die Verantwortung übernehmen, ne? Also, weil das ist tatsächlich was ganz Typisches, so, ne? Dass die Kinder einfach diesen Schuh anhaben, der viel zu groß ist, der Verantwortung für die Eltern. Das sagen eigentlich 99% derer, mit denen ich spreche, dass sie einfach viel zu viel Verantwortung übernehmen, dass es ihnen schwerfällt, zur Ruhe zu kommen, sich Zeit für sich zu nehmen, Grenzen zu setzen, zu wissen, was sind eigene Bedürfnisse, den Körper auch zu spüren. Oft ist auch emotionales Essen ein Thema, bis hin zu Essstörungen oder einem ja, kompensierenden Verhalten, weil einfach auch ein Lernen, wie kann ich mit Gefühlen umgehen oder wie fühle ich denn und was machen diese Gefühle und was wollen die eigentlich von mir und wie kann ich damit umgehen, einfach oft nicht da ist. Und da sind die Wege auch sehr wertvoll, die ich gegangen bin, um das auch zu lernen und anzunehmen. Genau, bis hin halt eben auch zu innerer Stärke, die aber auch da ist, ne? Und eben ein fehlendes Urvertrauen. Das ist auch sehr häufig. Ja, das sind irgendwie so die Dinge, die sehr häufig sind, aber es gibt auch noch mehr, ne? Und da ist dann irgendwie auch immer individuell, was da mit rein spielt. Zum Beispiel Depression ist oft auch ein Thema dann später.
Weißt du, diese Art der Vergangenheit hinterlässt ja Wunden. Wie kann man deiner Erfahrung nach als erwachsenes Kind süchtiger Eltern anfangen und versuchen, diese alten verursachten Wunden irgendwie sanft zu schließen?
Gut, also es gibt verschiedene Wege und es ist natürlich auch immer sehr individuell. Was aber extrem hilfreich ist, ist einfach zu verstehen, sowohl sich selbst zu verstehen, das Erlebte zu verstehen, die Kindheit und aber auch die Geschichte der Eltern. Weil wir alle sind Menschen mit einer Geschichte und es hat Gründe, warum wir sind, wie wir sind. Und mit einhergeht auch die Annahme all dieser Gefühle, ne? Das ist zum Beispiel eine Trauer darüber, dass die Kindheit vielleicht nicht so schön war wie bei anderen und über die erlebten Dinge, aber auch die Ängste und insbesondere zum Beispiel auch eine Wut, ne, die oft da ist auf das erkrankte Elternteil, die oft gar keinen Raum haben darf. Das ist aber auch sehr ganzheitlich, dass all diese Gefühle anzunehmen und sie zu leben und eben dann auch herauszufinden, und zu verstehen, okay, ich habe das erlebt und das ist ein Teil von mir und es macht mich zu der Person, die ich bin, aber ich bin nicht ein komplettes Opfer dessen im Sinne von, dass ich dem für immer unterworfen bin, sondern ich bin auch Schöpfer meines Lebens und das macht mich zu dem, was ich bin und das hat Auswirkungen, die sich vielleicht nicht so schön anfühlen, aber auch andere Auswirkungen. Also zum Beispiel kann ich über mich sagen, ich bin wahnsinnig empathisch dadurch geworden, weil es ein Überlebensmechanismus war, herauszufinden mit ganz feinen Antennen, wie ist hier die Stimmung gerade. Und es gibt mir heute die Möglichkeit, sehr fein mit Menschen umgehen zu können, weil ich sehr viel spüre und ganz, ganz fein auch wahrnehme. Und das ist was Schönes, auch jetzt in der Arbeit, die ich machen möchte. Und genau, eben auch dann bin ich ein bisschen abgeschwiffen, und auch zu verstehen, ich bin auch eine Schöpferin meines Lebens. Also ich darf mein Leben auch selber gestalten und ich kann auch aus dem, was mir passiert ist, was anderes erschaffen. Also ich muss mich davon nicht komplett lenken lassen. Ich hoffe, das wird so verständlich, wie ich das meine.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende, aber zwei Fragen habe ich doch noch. Was war für dich die größte Illusion auf deinem Heilungsweg? Was war für dich die schönste Wahrheit, die du auf diesem Weg entdeckt hast?
Die größte Illusion kann ich gar nicht so genau sagen. Deswegen würde ich direkt zur schönsten Wahrheit kommen. Und das ist auch, war auch zu wissen und wirklich zu spüren, wie stark ich eigentlich bin. Auch wenn ich mich oft nicht so fühle oder früher noch viel weniger so gefühlt habe, weiß ich inzwischen, wie stark ich eigentlich bin und wie krass das ist, all das im Leben erlebt zu haben und einen eigenen Weg zu gehen und für mich auch einstehen zu können jetzt und das einfach wirklich zu spüren. Und auch einer der schönsten Momente, der so eine Wahrheit geworden ist, ist wirkliche Selbstliebe und dieses Gefühl auch echt in der Tiefe zu spüren und zu merken, ja, ich bin wirklich auch gut so, wie ich bin. Das sind sehr schöne Wahrheiten, weil in der Kindheit all diese Glaubenssätze so eingetrichtert wurden, dass genau das alles nicht so ist und zu klein halten und du bist schlecht und verantwortlich und dödödö, ich will die jetzt gar nicht alle rausholen. Genau, aber da dann halt wirklich auch diese schönen Gefühle für mich zu haben und auch wirklich sehen zu können, ja, was ich kann und wer ich bin, das und das ist was extrem Wertvolles und das ist eine gute Wahrheit.
Wenn du deiner jüngeren Version, also dem jungen Mädchen Nadja von damals, heute begegnen würdest, was würdest du ihr sagen und mit auf den Weg geben?
Ich würde sie auf jeden Fall erstmal richtig, richtig dicke in den Arm nehmen und ihr sagen, dass sie richtig ist, so wie sie ist. Und dass sie all das fühlen darf und dass sie alles leben darf, was sie gerne möchte. Und dass sie auch erschaffen kann, was sie gerne möchte. Und dass sie geliebt ist. Und dann will ich sie nochmal feste drücken.
Liebe Nadja, deine Antworten gehen unter die Haut und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass du zu dem Gespräch bereit warst. Danke, danke und ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin in Kontakt.
Ja, Burkhard, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich diese Möglichkeit hatte, mit dir in dem Podcast zu sein und ein paar Antworten zu geben. Ich finde es super wertvoll, was du machst. Und ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Und ja, ich will auch total gerne weiter in Kontakt bleiben. Und ich freue mich über jeden, der das hört, über jeden, den das ein bisschen berühren kann, der sich vielleicht auch in der Geschichte, die ich erlebt habe, wiederfindet. Und ja, hoffe, ich kann da einfach was weitergeben und sagen, du bist nicht alleine und du bist richtig, wie du bist. Jeder da draußen. Und dann wünsche ich einen wunderschönen Tag. Gönn dir heute ganz bewusst was Gutes. Das wünsche ich mir für dich.
Alle Informationen zu Nadja Mönch findet ihr auch auf der Internetseite yogaloveheal.com. Yogaloveheal in einem Wort, so heißt übrigens auch ihr Instagram-Kanal. Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.